Das Volk Israel ist nach einer langen Reise, 40 Jahre durch die Wüste, sind sie auf der Ostseite des Jordan angekommen. Und dort steht eine neue Generation, die ältere Generation, also alle, die älter sind, wieder 20 beim Auszug, sind in der Wüste begraben worden. Das heisst, sie machen einen Neuanfang mit einer neuen Generation. Und jede Übergangssituation, wie das auch war, sie sind bis jetzt, sind sie durchs Wasser, der Fels, der mitgefolgt ist, und durchs Manna, das jeden Tag am Boden ist gelegen, sind sie versorgt worden. Und jetzt kommen sie nachher in ein Land hier, wo sie vom Ertrag der Früchte von dem Land leben, wo sie abhängig sind vom Wetter, vom Sonne, vom Regen und so weiter. Also, es ist eine Übergangslösung, eine Übergangssituation. Und jede Übergangslösung oder Übergangssituation hat ihre Gefahren, ihre Probleme. Warum? Weil dann die Grundbedürfnisse oder Grundlagen, wo man drauf stand, neu geprüft oder angeschaut werden. Und das sehen wir da auch beim Volk Israel, wie sie erschüttert worden sind. Aber wenn ich jetzt in unsere Zeit gehe, sind auch die letzten paar Monate, sind bei uns irgendwie eine Übergangssituation gewesen und sie ist noch nicht ganz abgeschlossen. Auch wir sind vor einer Situation, wo einfach die Frage ist, was sind unsere Grundlagen, wo stehen wir drauf? Auf einmal kann man nicht mehr zusammenkommen, ist etwas anderes und so weiter. Und da sehen wir in der Bibel, und das gefällt mir, wie Gott sie vorbereiten auf die neue Situation. Es ist ihm ein Anliegen, dass das junge Volk, das in das Land einkommt, dass sie unterwiesen sind in seinem Wort. Dass sie wieder eine bleibende Grundlage haben. Dass sie den Sinn und das Ziel von ihrem Leben, von ihrem Dasein kennen. Und Menschen, die den Sinn oder das Ziel von ihrem Dasein nicht kennen, das heisst, sie sind orientierungslos und das ist ein Volk, das nachher depressiv oder aggressiv werden könnte. Und das will Gott verhindern. Und darum ist es wichtig, dass der Text, den wir jetzt miteinander anschauen, dass wir den auch ein bisschen aus dieser Perspektive anschauen, was da Gott am Volk mitgeben will, was er uns mitgeben will in der heutigen Zeit. Wir lesen miteinander im 5. Mose aus dem 6. Kapitel, das sind die Abschiedsreden von Mose, die ersten 9 und nachher Vers 20 bis 25. 5. Mose 6 ab Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut, in dem Land, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und damit deine Tage lang wären. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf deinem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sollst sie als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und sie sollen sie auf die Pfosten deines Hauses und deiner Tore schreiben. Nach Vers 20. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die der Herr unser Gott euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir bei dem Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Und der Herr, tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten und an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führt er von dort heraus, um uns herzubringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, dem Herrn, unserem Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht, alle Tage, und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot von dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Wenn wir Kapitel 6 und 7 zusammennimmt, miteinander anschauen, die wird jetzt aber nur auf 6. eingehen, so sehen wir dort vier Abschnitte, wo der Mose im Auftrag Gottes versucht, das Volk zu motivieren zum Gehorsam. In den ersten 9 Versen tut er die Liebe zum Herrn ansprechen. Wir haben das auch aus dem Psalm gehört. Und nachher kommt Dankbarkeit zum Herrn aus dem Psalm raus, Vers 10 bis 25. Und im 7. Kapitel ist nachher die Absonderung für den Herrn und der zweite Teil das Versprechen vom Herrn. 4 Punkte, wo er damit das Volk motivieren will, gehorsam zu sein in der Nachfolge zum Herrn. Und für mich ist interessant, wie Gott da versucht, jetzt einfach einen Gegenpunkt, einen Schwerpunkt wieder neu anzustellen, wenn wir uns zurückerinnern, wir haben ein paar Mal jetzt den Weg von Biliam angeschaut, in den vorderen Mal. Mit den ganzen Folgen, mit den ganzen Konsequenzen, die das hat. Und der Weg von Biliam, der kommt uns als Menschen im umgekehrten Zustand sehr stark entgegen. Und im bekehrten Zustand ist das, was eigentlich der Mensch will, was das Irdische will. Und der Weg, den ich Gott beschreibe, vom Gehorsam, das ist immer wieder ein Weg, wo wir unser Ich müssen auf die Seite tun. Unser Ich ist nicht gewollt. Das ist mit dem Herr Jesus gekreuzigt worden. Und darum ist der Beschreib da, oder die Aufforderung, die er uns da tut, in diesem Kapitel aufrufen, selber im Gehorsam gegenüber Gott den Weg zu gehen und unseren Kindern aber auch den Weg aufzuzeigen und sie auf dem Weg mitzunehmen, das ist sehr zentral. Und jetzt ist nicht etwas, das ich einfach aus dem Alten Testament rausnehme und sage, gehorsam und mit dem Daumen drauf und einen Druck machen. Das ist nicht mein Ziel den Morgen, sondern der Herr Jesus nimmt genau den Gedanken auf im Neuen Testament. Und ich komme nachher nochmal dazu. Im Johannes 14, Vers 21 und 23 sagt er, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Was wir da sehen, ist, dass die Liebe und der Gehorsam zusammengehören wie ein Paar. Das können wir nicht trennen. Das gehört einfach zusammen. Die Liebe ruft den Gehorsam hervor und dort, wo der Gehorsam ist, ist die Liebe. Und das ist auch der Hauptgedanke, den er in diesem Abschnitt aufzeigen will, dass wir nicht einen falschen Weg gehen. Und jetzt ist mir bewusst, wenn ich jetzt da von Liebe und von Gehorsam rede, so können wir das von uns aus so nicht. Das sehen wir am Schluss, wenn wir in dem Kapitel schauen, wo er sagt, dass das Leben dort rauskommt und das Volk hat das nicht können. Das heisst, wir brauchen für das die Hilfe Gottes, die Hilfe vom Herrn Jesus. Und wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben, wenn wir uns bekehrt haben, zu ihm gewendet haben, mit unseren Sünden offenbar worden sind, dann hat er uns seinen Geist gegeben. Und mit seinem Geist hat er uns nach Römer 5 seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Und mit dieser Voraussetzung sieht es ganz anders aus. Da sind wir nachher in der Lage, den Weg zu gehen, den er uns hier beschreibt. Jetzt bei uns ist sicher ein Problem und darum ist die Aufforderung auch in unsere Zeit sehr wichtig, dass wir als Eltern, als Onkel, Tante, als Grosseltern oder irgendwie einfach der jüngeren Generation versuchen, den Weg lieb zu machen, sie mit auf den Weg zu nehmen. Und da habe ich die Israeli zum Teil fast ein bisschen benetti. Ich bin mir bewusst, dass der Grossteil vom Volk Israel gottlos ist. leider. Aber vor 25 Jahren ist ein Teil, wo das Land weggegeben hat, im Zusammenhang mit diesen Friedensverträgen, ist in Negev runtergegangen und hat dort eine neue Existenz aufgebaut. Und von diesen Familien, die dort runtergezogen sind, die haben gesagt, wir wollen unsere Kinder wieder mit der Tora unterrichten, mit diesen 5 Büchern Mose. Das war für sie das Gesetzbuch gewesen. Es war für sie das Gesangsbuch gewesen. Es war für sie das Gebetsbuch gewesen. Und es war für sie das Lesebuch gewesen. Das heisst, sie haben sich alltag, haben sie sich mit dem Alten Testament befasst. Und die Folge davon war, dass nach der Schulentlassung von diesen Schülern all zusammen die 5 Bücher Mose auswendig haben können. Und da muss ich sagen, das ist ein schönes Erbe. Es ist mit dem noch nicht eine Bekehrung passiert, das ist mir bewusst. Sie haben das Ziel noch nicht avisiert, aber gleich sind sie von den Gegebenheiten, von dem Unterricht, den sie bekommen haben, sind sie in die richtige Richtung beeinflusst worden. Bildung ist ja Werte vermitteln. Und das versucht auch uns Gott zu zeigen und uns lieb zu machen. Dass wir die Werte, die wir selber haben und die wir als Land auch manches Jahr gepflegt und geschätzt haben, dass wir die jetzt nicht einfach preisgeben. Und die letzten paar Monate, also bevor wir jetzt wieder zusammenkommen konnten, haben die Eltern gerade mit Kind gemerkt, und ich denke, das haben ihr schon immer gewusst, dass ihr auf einmal wieder allein sind. Das heisst, ihr habt Kind am Sonntag nicht in die Sonntagsschule geben, nicht in den Jugendunterricht geben. Und all die Vorzüge, all die Vorteile, die wir hier haben und als Gemeinde dürfen nutzen und anbieten, die sind auf einmal auf der Strecke geblieben. Und das Ganze ist auf der Seite der Eltern gelegen. Von der Verantwortung her liegt es immer auf der Seite der Eltern. Was wir als Gemeinde machen, ist einfach nur etwas im Supplement, in der Superlative. Ein gutes Angebot, das wir dürfen nutzen und sollen nutzen und wir uns freuen, wenn wir es nutzen. Aber wichtig ist, dass auch ihr die Werte vermitteln. Und das sagt ihr da in den ersten Vers, dass wir das erzählen, was wir erlebt haben, dass wir das weitergeben, dass wir ein Zeugnis von dem sind. Das heisst, dass wir mit unseren Kindern über Gott reden, über die Schöpfung reden und ihnen auch sagen, dass er Menschen gemacht hat, das erste Ehepaar als Mann und Frau, und dann ist bereits manches geregelt. Und mit der Schöpfung ist auch wieder manches geregelt. Wenn man sagt, er hat die 6 Tage Himmel und Erde gemacht und Sterne und alles, und dann ist die Erde der älteste Planet und die Sterne ringsum sind erst am 4. Tag gemacht worden und in der Evolution ist es umgekehrt, ist die Erde weitaus der jüngste Planet und alles andere war vorher gewesen. Einfach, das sind Sachen, da können wir auf eine einfache Art können wir versuchen, unseren Nachkommen die Werte zu vermitteln. Und wenn man eine Geschichte erzählt, wo ich nachher noch dazu komme, aus der Bibel heraus, so kann das sein, dass das in ihrem Alltag, in ihren Situationen auf eine Hilfe ist, wo ihnen so etwas in den Sinn kommt und ihnen einen tiefen Trost gibt. Ein Missionar ist unterwegs auf einem so einem mittelgrossen Schiffli und kommt in einen enormen Sturm ein und sie wollen auf eine Insel gehen und es hat dort noch ein paar Touristen drauf und ein Missionar und eine kleine Fischergesellschaft. Sie haben sich dort angehört und gefragt, ob sie die überbringen. Und der Missionar ist dort so gesessen oder halb gelegen und hat echt Angst bekommen. Er denkt, ich weiss nicht, ob das Schiff das überlebt, das hat giert und knackt und gemacht. Und dann hört er, wie einer von den anderen Passagieren zu diesen Besatzung geht und fragt, wo ist da der Captain, wo ist da der Chef? Und da sagt er, der schläft unten im Bauch vom Schiff. Und da ist ein Missionar die Situation in Sinn gekommen, wo der Herr Jesus im Schiff, hinten oder vorne im Schiff geschlafen hat und die Jünger so eine Angst hatten. Und das hat ihm einen tiefen Frieden und eine tiefe Ruhe gegeben, ohne ein weiteres Wort. Und sie haben den Ort gut erreicht. Und so kann auch so eine Geschichte, die wir irgendwann einmal gehört haben, irgendwann einmal weitergegeben haben, die kann auf einmal kann die Spuren hinterlassen, die nachher uns zum Segen wirken. Das Ziel vom Ganzen tut er da mit einem Sätzchen formulieren. Er sagt es im Vers 3 und er wiederholt es im Vers 24 nochmal. Für was, dass wir die nächste Generation sollen unterrichten? Und jetzt sage ich etwas, wo ihr alle sagt, selbstverständlich, das ist mein Ziel. Das sagt die Bibel oder Gott sagt da, damit es dir oder damit es ihnen gut geht. Und ich habe schon öppen einmal das Argument bekommen, gerade von jüngeren Leuten, bei der Kindererziehung oder überhaupt im ganzen Umfeld, sie sollen es besser haben, als dass ich es hatte. Und dann habe ich einen Moment, muss ich innehalten und fragen, ja, wo hast du so Leid gehabt? Hast du müssen arbeiten in der Jugend oder wo liegt das Problem? Und manchmal kommt dann etwas so, wo ich muss sagen, das würde ich jetzt nicht negativ einstufen, das würde ich sehr positiv werten. Aber da sagt die Bibel ganz klar, damit es dir gut geht. Das ist das Ziel Gottes. Damit es dir und deinen Kind gut geht. Und das können wir nur auf dieser Grundlage. Und wenn wir die Grundlage nicht haben und wenn wir die Grundlage weglassen für die nächste Generation, wird es ihnen nicht mehr gut gehen. Und wenn wir ihnen die Grundlage gegeben haben, kann es wirtschaftlich und politisch kommen, wie es will. Und es wird noch anders kommen. Wir haben erst den Anfang von diesen Wehen. Da wird noch manches kommen. Aber es wird uns trotzdem gut gehen. Weil wir wissen, das Beste ist vor uns. Auf das Beste zu gehen wir noch. Wenn ich zum Thema jetzt von der Liebe komme, eigentlich zum Hauptgedanken von den ersten 9 Versen, so fängt er im Vers 4 wieder an, wie im Vers 3 mit dem Aufruf, höre. Und das ist das Schma Israel, das bedeutet höre Israel. Und das ist ihres Glaubensbekenntnis, Vers 4 bis 9. Und die frommen Juden weltweit tun das am Morgen und Abend immer, jeden Tag, Jahr aus, Jahr ein, tun sie das rezidieren. Das geben sie der nächsten Generation weiter. Höre Israel. Und dann kommt, was Gott sagt. Und wir haben heute diesen Weg viel Informationen über das Handy oder über all die Elektrogeräte, die wir haben, dass wir oft für die Stimme Gottes die Ohren gar nicht mehr offen haben. Wir sind gar nicht mehr bereit, auf ihn zu hören. Wir haben diesen Weg viel Möglichkeiten und Angebote und so weiter, dass wir ihn nicht brauchen oder erst viel zu spät. Jetzt tut er uns aber auffordern und sagt, höre Israel, und ich sage jetzt, höre Gemeinde, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ist er dein Gott allein? Oder ist in deinem Leben etwas, das mindestens so wichtig ist wie der Herr? Wo mindestens auf dieser Stufe ist, lieber noch Stufe höher. Das kann die Arbeit sein, das kann die Familie sein, das kann ein Hobby sein, irgendetwas. Wenn das der Fall ist, dann bitte dich, geh über die Bücher, ich komme am Schluss nochmal zu dem Gedanken. Und dann tu das aufzählen und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und wenn das Alte Testament speziell, aber auch das Neue vom Herz redet, ist immer der ganze Mensch gemeint. Die Bibel tut weniger vom Kopf reden, von den Gedanken. Das ist im Herz. Also im Herz passieren unsere Entscheidungen. Im Herz passiert unsere Weichenstellung und so weiter. Und darum spricht er das Herz an und sagt, jetzt sollen wir Gott lieben von ganzem Herzen. Hat ein Judas Jesus von ganzem Herzen geliebt? Jetzt schüttelt all der Kopf, das ist mir klar. Warum? Weil er die Frau, die Jesus von ganzem Herzen geliebt hat und die teure Narde, das teure Balsam vergossen hat und ihm die Füsse und seine Haare gesalbt hat, hat er als eine Verschwendung angeschaut. Was soll diese Verschwendung? Hätten wir damit nicht für die Armen schauen können und für die Kranken und so weiter. Aber sie hat Jesus von ganzem Herzen geliebt. Und darum hat sie etwas, das den Wert hatte von einem Jahresgehalt, stellen wir uns das vor, vielleicht von 80 oder 100.000 Franken, hat sie verbrochen und ausgossen und ihn einbalsamiert. Und der Judas, der ganz andere Motive hatte, hat das nicht so eingeschätzt. Und so sehen wir immer wieder, auch bei unserem Verhalten, bei unserem Handeln, ist das Ganze, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, sind das leere Worte? Oder ist mein Handeln, mein Wandeln, tut es das abdecken? Und wohl uns, wenn wir auch gegenüber der jüngeren Generation, wenn unser Leben authentisch ist, wenn es echt ist. Nicht, dass ich mit meinen Worten etwas sage und mit meinen Handlungen ist etwas anders. Da handle ich anders, als ich ihnen gelehrt habe. Die Kinder sind aufmerksam. Die haben mir öppen einmal eine Korrektur platziert, wo ich mich einfach nur noch entschuldigen konnte. Da müsst ihr nicht mehr rechtfertigen, da müsst ihr nichts sagen. Wenn euer Kind den Spiegel herhebt oder hergehebt hat, gibt es einfach eine Entschuldigung, wenn ein Fehler passiert ist. Dass man ihnen etwas sagt und nachher selber nimmt man es nicht so genau oder nicht so ernst. Er fährt nachher weiter und sagt, und diese Worte, die ich dir heute gebieten, sollen in deinem Herzen sein. Wessen das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wenn wir Psyche machen oder Psyche überkommen, so ist noch relativ schnell ist irgendwo ein Thema. Und wenn man mit Leuten nie zu einem geistlichen Thema kommen kann, und immer wenn man das Gefühl hat, jetzt kann man wieder eins anfangen, nach zwei Sätzen ist der andere wieder bei einem anderen Thema, dann muss ich sagen, da ist in dem Herz nicht sehr viel von Gott. Denn was im Herz ist, das kommt nachher über die Zunge. Und das Gleiche sagt uns da die Bibel. Soll in dein, dass die Worte in unserem Herz sind. Und nachher zählt er auf, was wir damit machen sollen, wie unser Alltag aussieht. Das heisst, wir sollen mit ihnen reden und jetzt fange ich einfach am Morgen an beim Aufstehen. Beim Aufstehen, dass man mit dem Kind betet, vielleicht beim Morgenessen, wie ihr das als Familie macht. Jetzt geht das Kind zu Haus aus, in die Schule und dann kann man es nochmal mit einem Gebet begleiten, wo das Kind das sieht und weiss. Das gibt dem Kind Mut, das gibt dem Kind eine Ausrichtung und so weiter. Und dann steht, und wenn ihr euch niedersetzt beim Mittagessen, das war bei uns immer so der Austausch gewesen, wo manches geredet worden ist. Und heute stört es mich manchmal, wenn bei den Leuten Handy dann dauernd hervorzückt werden. Weil dann ist das Familiengespräch irgendwie, ist das gestört oder unterbrochen. Aber das muss jede Familie selber wissen. Aber, dass man auch dort einfach einen offenen Austausch haben kann. All die Probleme gehört und immer wieder schauen kann, sagt uns da die Bibel etwas. Gibt es eine Anweisung, gibt es eine Lösung für die Frage, für das Problem? Und da kann man raten und kann immer wieder versuchen, in die Richtung Einfluss zu nehmen. Wenn du auf deinem Wege gehst, wie viel sind wir unterwegs gewesen und dann sieht man etwas von dieser wunderbaren Natur und da kann man sagen, du grosser Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und dann steht mein Herz still und da können wir einfach nur staunen. Und nachher, und wenn du dich niederlegst, z'Abend vor ins Bett gehen, wieder beim Bett runterknündeln und Gott noch danken. Dass einfach unser Alltag als Eltern, als Grosseltern oder eben auch als Gemeinde so aussieht, mit dem Gott hingegebenen Leben, dass das ein Abbild wird von dem, was er da will. Und dann sagt er im Vers 8 und 9, sagt er, dass wir sie als Zeichen sollen auf die Hand binden oder da zwischen die Augen binden und an die Türpfosten hermachen. Jetzt die Juden machen das, die Orthodoxen. Wenn ihr in so ein Haus gehen oder wenn ihr an der Klagemauer sind, sehen die mit ihren Gebetsriemen und da drauf ein Gesetz drumbunden und da zwischen die drumbunden. Für uns meint er das nicht so. Sondern er meint einfach, wie ich es gesagt habe, dass unser Handeln, unser Wandeln mit ihm inwendig im Bewusstsein ist, was würde Jesus dazu sagen? Entspricht es ihm, was ich jetzt mache? Oder wär's für ihn nicht gut, wenn er jetzt da dabei wäre? Nicht, dass wir nur Sonntagschristen sind und die Woche dort tauchen wir wieder ab und dann weiss und sehe kein Mensch, dass wir Christen sind und am Sonntag tauchen wir wieder auf und sind wieder die Alltagschristen oder die Sonntagschristen, die dann dort sind. Jetzt der Herr Jesus nimmt das Doppelgebot, wo da im Glaubensbekenntnis im Jüdischen ist, nimmt er auch wieder auf ins Neue Testament. Das ist da vorne, ist es etliche Mal erwähnt und bei ihm selber nachher auch im Lukas 10, 27 zum Beispiel, sagt dort, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da sagt er, mit dem tust du das ganze Gebot erfüllen. Wie sind meine Gespräche am Familientisch? Sind sie belastend für andere? Sind sie negativ? Oder sind sie auch dort positiv, ermutigend, erbauend, dass wir immer wieder versuchen, Entscheidungen auf die richtige Art zu beeinflussen? Eine junge Frau hat ein Heiratsangebot bekommen von einem Mann, wo ich muss sagen, absolut lukrativ, einfach irdisch gesehen. Der Mann hat ein riesen Vermögen. Dort hat ein sorgloses Leben, finanziell kein Problem. Jetzt ist einfach ein Häkchen dran. der ist nur fromm, der ist nicht gläubig. Also er hat mit Jesus gerade gar nichts am Hut, Gott lässt ihn noch so ein bisschen stehen. Du darfst ja schon in die Gemeinde, wenn du willst, wenn dir das etwas bedeutet. Aber mich musst du nicht dorthin mitnehmen, das ist nicht meine Wellenlänge, das ist nicht meine Schiene, die ich verkehre. Jetzt kommt die junge Frau und sagt, was soll ich machen mit dem Heiratsangebot? Was tun wir da raten? Du musst dich entscheiden zwischen Jesus und ihm. Das ist die Antwort. Ist der Moment still und dann sagt sie, ich entscheide mich für Jesus. Und ist gegangen. Und hat ihm einen Absack gegeben. Und ich muss sagen, Hut ab. Eine junge Frau, der Mut, dass sie sagt, ich verzichte auf Reichtum, auf all das. Sie hat etwas von dem, oder nicht nur etwas von dem, sie hat das ausgelebt, was da geschrieben ist. Ihr Leben ist in Tiefe ihr prägt gsi von der Liebe vom Herr Jesus. Und sie ist nicht bereit gsi für die kurze Zeit von dem irdischen Leben, der Reichtum oder irgendetwas, sie zu blenden und zu beeinflussen und allenfalls auf eine falsche Schiene bringen. Wenn ich zum letzten Abschnitt komme, möchte ich den noch überschreiben mit der Dankbarkeit, wo auch im Psalm sehr schön vorgekommen ist. Und da gefällt es mir wieder, wie Gott mir und uns allen, denke ich, entgegenkommt. Ich habe ein Kind und ich könnte es auch nicht gerne so hohe Abhandlungen, das ist nicht meine Wellenlänge. Ich bin als Bauernsohn aufgewachsen, als Handwerker gearbeitet und ich habe es gerne irgendwo praktisch und einfach, dass man es packen kann, dass man rauskommt, von was wir geredet haben. Und wenn er jetzt da jetzt fragt, also Gott sagt, wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und Ordnungen und Rechtsbestimmungen? 613 Gebote der Juden und dann sind noch tausende andere dazugekommen. Hochkomplex das Ganze. Sehr schwierig. Was sollen wir denen sagen, diesen Söhnen? Und jetzt die Antwort gefällt mir. Er sagt dort, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Das heisst, erzähl ihm Geschichte von dir. Israel erzählt seinen Kind ihr Erleben, das Erleben von ihren Vätern und zeigt ihnen, was da gelaufen ist, was passiert ist. Gib ein Zeugnis weiter. Das ist nicht anfechtbar. Und jetzt eine Frage, und ich hoffe, dass die alle könnten beantworten mit Ja, aber die müsst ihr euch still beantworten. Wisset, und jetzt spreche ich die Eltern an, die Kinder haben, wisset eure Kinder, wie ihr euch bekehrt habt und wie ihr die Wiedergeburt erlebt habt. Oder ist das für Kinder ein riesen Fragezeichen? Ich bin nicht so im Klaren, wo der Vater steht. Ich weiss nicht genau, wo die Mutter steht. Und dann hat man eine Beerdigung von so jemandem und dann müssen mir die Kinder sagen, ich kann dir nicht sagen, wo mein Vater oder wo meine Mutter gestanden ist. Und dann habe ich ein Problem. Was soll ich sagen bei dieser Abdankung? Wenn ich sagen kann, die Person ist am Ziel, dann ist eine Abdankung etwas Schönes. Weil dann ist jemand, hat die Herrlichkeit erreicht. Dann ist das ein Lobtag eigentlich. Und im anderen Fall, wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Und darum ist das wichtig, dass man gerade das, was er jetzt da sagt, schlicht und einfach, das ist nicht eine grosse philosophische Abhandlung oder eine ethische Erklärung bis in alle Details, sondern einfach ein Zeugnis. Wir waren Sklaven in Ägypten und Gott hat uns mit starker Hand rausgeführt. Wie sieht dein Zeugnis aus? Wie sieht mein Zeugnis aus? Meins sieht gleich aus. Ich war gebunden im Jähzorn, im Sünd, im Stellen, in allem Möglichen, geknechtet. Und Jesus hat mich rausgeführt. Er hat mich frei gemacht. Ich bin auch heute nicht immer ein Lamm. Ich bin manchmal noch relativ schnell im Reagieren. Aber er hat mir ganz eine liebe Frau gegeben, die da immer wieder manchmal abfedern. Und da sind wir miteinander in der Schule und miteinander unterwegs. Und das ist schön so. Das gefällt mir. Da möge es Gott Gnade schenken. Aber, dass wir einfach uns umformen, in sein Bild umgestalten, wie er es da geschrieben hat. Er sagt nachher, dass er mit ihnen, mit den Ägyptern, mit unheilvollen Zeichen, ist er ihnen begegnet. Warum unheilvolle Zeichen? Weil über sie das Mass voll war. Das heisst, Gott ist mit dem Gericht über das Volk gegangen. Er hat sie vernichtet. Zuerst die erstgeborenen Söhne, vom kleinsten bis zum grössten, bis zum König. Und dann, weil sich der Pharao erfrecht hat, Israel noch nachzujagen, die Sklaven wieder zurückzuholen, hat er all zusammen noch im Roten Meer die ganze ägyptische Armee vertrinken lassen, hat sie dort noch vernichtet. Unheilvolle Zeichen. Auch ich habe schon erlebt, unheilvolle Zeichen. Bei mir selber und auch bei anderen. Ich war mal bei einem Gespräch dabei, ich war erschüttert, wie dort über Älteste geredet worden ist. Und da ist ein Mann öffentlich aufgestanden und hat die verunglimpft und über die runtergemacht, dass ich ihm sagen musste, Gott möge dir gnädig sein. Es ist nicht lang gegangen und der Mann ist an beiden Händen ist der lahm geworden. Sein Handeln ist von Gott, wenn ich jetzt bei meinem Bild bleibe, nicht akzeptiert gewesen. Er war ein paar Monate so gewesen, und dann hat Gott wieder eingegriffen und hat ihm die Gesundheit wieder gegeben. Gott wird eingreifen. Unheilvolle Zeichen, aber für uns schöne Zeichen auch. Und da wollen wir uns freuen drauf immer wieder. Er sagt nachher im Vers 23, uns aber führt er von dort heraus, um uns zu bringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und da dürfen wir jetzt einfach einen Schritt weiter gehen. Wir haben nicht ein irdisches Land, das er uns versprochen hat, sondern ein ewiges, wo wir darauf zugehen. Und da wollen wir unsere Kinder motivieren, unsere Jungen motivieren und sagen, wir wollen auf das schauen, auf das ewige Ziel, wo wir darauf zugehen. Und jetzt sagt er da, und das wollte ich wieder neutestamentlich auslegen, im Vers 25, und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dies ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er uns befohlen hat. Und jetzt ist uns bewusst beim Volk Israel, das ist nicht gegangen. Sie haben das Gebot nicht können halten. Sie haben es immer wieder gebrochen. Sie haben immer wieder eine Reform gemacht und wieder gebrochen, wieder abgefallen. Es war nicht machbar gewesen. Und darum hat er den Herr Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde geschickt. Und er ist für uns nach einem sündlosen, schuldlosen Leben ans Kreuz gegangen und hat dort eine ewige Versöhnung vollbracht. Und so können wir für uns jetzt rechnen, und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir an ihn und sein stellvertretendes Opfer glauben, weil er mit seinem Leben alles erfüllt hat. Und dann ist das ein wunderbarer Schluss in dem 6. Kapitel vom 5. Buch Mose. Und jetzt möchte ich einfach die Frage in den Raum stellen, vielleicht hast du Erlebnisse gemacht oder sind dir Sachen in Sinn gekommen, wo du musst sagen, da habe ich versagt. Da habe ich falsch gehandelt in meinem Leben. Das war nicht korrekt gewesen. Ich habe da etwas nicht weitergegeben oder Werte überhaupt nicht weitergegeben. Egal was ist, du darfst, wie du bist und wo du bist, am Platz zum Herr Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich habe da falsch entschieden, ich habe da falsch gehandelt, ich habe mich da falsch verhandelt. Du darfst Buße tun, sagt die Bibel. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, und Buße tun. Und er wird uns annehmen, er wird uns das vergeben, er wird uns reinigen, er wird uns führen. 2. Korinther 5, 21 sagt er, der Apostel Paulus, er hat den, also Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist der Vers, wo da der 25 ist, die Gerechtigkeit von ihm ist uns zugedenkt, ist uns zugegeben. Und nochmal der Aufruf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will eurer Seele Ruhe geben, sagt der Herr Jesus in Matthäus 11 am Schluss. Und diese Einladung wünsche ich allen, die heute Morgen da sind. Wenn du noch irgendwie beladen bist, wenn du Mühe hast, komm zum Herr Jesus. Bei ihm ist Frieden, bei ihm ist Ruhe. Dass wir die Werte, die wir da miteinander angeschaut haben, dass wir die ausleben und dass wir die weitergeben, ungeachtet der Zeit, wo wir reinkommen und schon drin sind. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du uns das wunderbare Angebot gemacht hast, dass du uns zu dir gerufen hast, aus Sünde raus, aus Elend raus, aus Verderben raus. Dass du unsere Füße auf dem Felsen gestellt hast und dass wir sichere Schritte tun können. Dass wir in dir und mit dir die wunderbare Hoffnung dürfen haben, die Ewigkeit einmal bei dir dürfen zuzubringen. Herr Jesus, ich danke dir auch für all die Jungen, die du unsere Gemeinde gegeben hast, für all die junge Generation, die nachkommt. Und dass du auch da jedem Einzelnen hilfst. Dass sie Prioritäten immer wieder anhand von dir, von deinem Wort prüfen und dort mitmachen, wo sie weiterbringt und dort absagen, wo sie wird hindern, wo ihnen ein Hindernis ist. Segne du jedes Einzelne. Segne du die Eltern. Segne du all die, die irgendwo in der Verantwortung stehen und segne du die ganze Gemeinde. Dass wir einander ermutigen, dass wir einander Vorbilder sind, einander den Weg zeigen zur ewigen Herrlichkeit. Danke, dass wir die kommende Woche wieder in deine Hand legen dürfen, dass du mit deiner Führung, mit deiner Gegenwart jedes erfreuen, jedes führen, aber auch bewahren in dir auf den Moment, wo du wiederkommst. Amen.